Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt. Eine weitere Clubkultur-Podcast-Ausgabe wartet auf euch. Heute mit zwei spannenden Gästen. Christoph Granditz und Mela Leone kommen heute zu mir. Übrigens gibt wieder einen neuen Club, oder wir wissen ja noch nicht, ob es ein Club ist, in der Jasomirgottstraße im ersten Bezirk eröffnet. Ein neuer, wahrscheinlich Dinner and Dance-Laden aus dem Joachim-Natschläger-Imperium La Dorée. Ja, der liebe Joachim war ja sehr umtriebig in den letzten Jahrzehnten. Wir wissen es ja, mit der Kantine ist es losgegangen, dann kam der Horst oder das Horst, man weiß es nicht. Dann war er eine Zeit lang im O, da hat er sich dann verabschieden, Klammer auf müssen, Klammer zu, und hat dann mit dem Meiergarten, dem Jolly Roger und dem Damdam wieder weitere Clubs geöffnet. Nun kommt also ein neuer Laden dazu, La Dorée, im Zentrum von Wien. Ob das der Shit wird, wir werden es sehen. Lustig ist auf jeden Fall, dass in Wien vom Clubsterben nicht viel zu merken ist. Auch was Veranstaltungen angeht, es gibt wahnsinnig viele. So haben zum Beispiel die sehr umtriebigen Jungs von Void gerade ein großes Festival geplant am 31. Mai. Das Ganze findet in der Metastadt statt. Zweimal Stadt, wo es ja nicht so leicht ist. Aber ich durfte mit den Jungs am Wochenende in der Grillforelle ein bisschen plaudern. In den Podcast, da wollten sie es ja nicht, zumindest diesmal noch nicht verkünden. Denn ja, sie hatten, wie wir ein bisschen erwartet haben, viel zu tun, auch mit den Behörden. Aber es ist alles gerettet. Am 31. Mai kann das Void Festival in der Metastadt über die Bühne gehen. Letztes Jahr, wir haben ja gehört, auch schon einige Male hier, wurden ja einige Events dort wegen Lautstärkeproblemen reduziert bzw. gar abgedreht. Void, das ist überhaupt eine junge, spannende Truppe, die haben ja auch Raves in den oder in einer Kirche veranstaltet. Church Rave nennt sich das Ganze. Und sind so ein bisschen der neue Stern am sehr schnell wechselnden Veranstalterhimmel. Überhaupt harter Techno ist bei den jungen Leuten extrem angesagt. Das durften auch wir von Zuckerwatt letztes Wochenende bemerken, als wir Ani in die geile Forelle geladen hatten. Das war richtig voll. Und ja, viele Leute habe ich nicht mehr gekannt, muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist eine richtig große Industrie geworden. Und ja, man muss einfach auch anerkennen, dass es eine neue Bewegung geworden ist, vor allem nach Corona, die sich wohl fortsetzen wird. Und auch wenn es einigen nicht passt, vielleicht auch einigen älteren, weiseren oder nicht weiseren Männern, es ist aus der Club- und Festivalszene nicht mehr wegzudenken. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, sind, wie schnell die Gagen nach oben gehen. Da, was zum Beispiel noch am Monatsanfang 500 gekostet hat, kostet ein Monat später schon 5000. Ein guter Rave, eine gute Aufnahme, ein Boilerroom später und schon schießt das Ganze durch die Decke. Vielleicht ist es auch deswegen so, weil es noch nie so einfach war, Tracks zu produzieren und aufzulegen. Diese Weisheit müssen sich die Jungen wohl ein bisschen gefallen lassen. Spannend für mich auf jeden Fall, und darüber möchte ich auch einmal einen Podcast machen, ist, was kann eigentlich die KI musikalisch? Kann die KI auch clubtaugliche Tracks produzieren, ohne dass man jetzt Hunderte oder Tausende Euro an einen Producer ausgeben muss oder sich selbst viele teure Geräte kaufen muss? Eine gute Frage. Viele werden sagen, nein, natürlich nicht. Andere werden das schon längst ausprobieren. Spannend bleibt das Ganze auf jeden Fall. Ja, und was mir als Weintrinker auffällt, in letzter Zeit veranstalten viele junge WinzerInnen nette Events in den Weinbergen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ambiente, um ab und an abzuschalten. Wenn man Instagram aufmacht, so habe ich das jetzt in einigen wunderbaren Versionen schon sehen dürfen. So zum Beispiel gibt es jetzt auch den sogenannten Soundheuing mit meinem Fahrplatz im Augarten oder den Vino Visto Social Club in Carnuntum, den die jungen Winzerinnen dort im sogenannten Franz von Grün veranstaltet, eine traumhafte Location übrigens, wer sie noch nicht kennt. Gerade eben wurde 80 Jahre Kriegsende gefeiert und ja, das macht einen immer ein bisschen ernst und auch nachdenklich, denn noch vor 80 Jahren lag alles in Trümmern und es gab sowas wie Clubkultur überhaupt nicht und dieses Luxusproblem, über das wir heute reden. Und jetzt sehnen sich eigentlich manche schon wieder danach, dass ein bisschen manchmal die Fetzen fliegen. So habe ich das in den letzten Wochen und Monaten oft ein bisschen gespürt. Vor allem sollte man auch nie Vergleiche ziehen, was diese Zeit und die heutige anlangt. Unsere Luxusprobleme haben nichts mit den Gräueltaten oder mit den Geschehnissen im Kriegsende zu tun. Fällt mir immer wieder auf, dass das manche, gerade was Corona und sonstige Sachen anlangt, gerne tun. Und das muss ich sagen, das ist einfach... Genau, zum Runterspülen. Heute haben wir zwei Gäste, die auf sehr unterschiedliche Weise die Stadt zum Tanzen bringen und sie damit auch ein Stück weiter verändern. Einmal Christoph Garnitz und dann Mela Leone, Resident bei Techno Vienna. Christoph Garnitz, besser bekannt als Major von Techno Vienna, ist eine schillernde und nicht ganz unumstrittene Figur zwischen Plattenspieler und Fahrplan. Tagsüber ÖBB-Lokführer, nachts Veranstalter und das mit wachsendem Einfluss. Mit Formaten wie Techno am Wasser, Techno Picknick oder der Reihe Werkstatt, früher im Club Werk, hat er sich vom Kärntner Rave-Pionier zu einem der wichtigsten Open-Air-Veranstalter der Stadt entwickelt. Seine Plattform Techno Vienna ist heute wohl eine der größten Techno-Communities in Österreich. Ein Projekt, das nicht nur feiern lässt, sondern auch verbindet zwischen Generationen, Genres und oft auch zwischen Szenen. Und an dessen Seite heute Mela Leone, DJ, Newcomerin, Mentorin. Sie ist auch unter anderem noch Teil des YN-Kollektivs und Resident bei Techno Vienna und eine der spannendsten Stimmen einer neuen, diversen DJ-Generation in Wien. Ihr Sound ist emotional kraftvoll, irgendwo zwischen Peak Time und Tiefgang. Mela engagiert sich auch bei Donnerdex, einem Projekt zur Förderung weiblicher Nachwuchs-DJs und ist natürlich regelmäßig auf Raves und großen Clubnächten zu hören, abseits natürlich auch von Techno Vienna. Was beide verbindet, sie spielen auch eine zentrale Rolle in der Entwicklung einer Daytime-Rave-Kultur in Vienna, einer Szene, die nicht nur in den Pandemiezeiten geboren wurde, aber vor allem da groß geworden ist. Ja, und mehr muss ich jetzt nicht mehr sagen. Ich begrüße jetzt meine Gäste hier im Studio. Hallo Mela, hallo Christoph.
Hi.
Servus Rudi.
Da gab es mal ein Pullover, kannst du dich erinnern. Servus Rudi. Das hat der Volkskranken gemacht, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich habe mich immer gefragt, was soll dieser Servus Rudi-Scheiß?
Ja, aber hat das was mit dir zu tun gehabt?
Angeblich nicht. Angeblich war das wohl ein Produkt diverser After Hours.
Aha. Na dann, servus Rudi.
Christoph, du bist ja frisch erschlankt. Wie ist das gekommen?
Es war Zeit für einen Umbruch in meinem Leben. Ich habe ja diagnostizierten Burnout und war jetzt auf Reha 6 Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich es nicht tue, es wird kein anderer für mich tun. Und habe dann halt sehr viel Sport gemacht.
Wahnsinn, ja. Also ich schaue mal blöd und bin ein bisschen neidisch, weil mich hat es jetzt beim Knie erwischt und Laufen mal vorerst abgesagt. Bist jetzt wieder ruhiger?
Ich bin ruhiger.
Aber bist du oder warst du immer ein bisschen ein wütender Mensch? Ein Heferl?
Ein Heferl? Ich glaube, dass Corona und der Umstand, dass mir Techno am See weggenommen worden ist von einem Politiker oder von einer Partei, in mir eine Seite geweckt hat, die ich selber nicht so vielleicht davor gehabt habe oder gesehen habe. Aber ja, ich habe dann sehr viel unterdrückte Wut in mir gehabt, ja, weil ich sehr viel Ohnmacht und Verlust und Hilflosigkeit erfahren habe in dieser Zeit.
Also man kann dich jetzt nicht mehr segieren, du zuckst nicht mehr gleich aus.
Innerlich schon, aber...
Na schauen wir. Schauen wir, welche Fragen ich dir noch stellen kann. Nein, so wollen wir nicht. Von einer Partei, ja, die Geschichte kenne ich auch. Das war nicht die, wo man glaubt, dass es sein könnte, sondern das war, glaube ich, die ÖVP, oder? Oder sagst du es mir nicht?
Ich weiß nicht, ich habe gerade meinen Kaffee draußen, einen schwarzen Kaffee gekriegt, aber ich möchte mich zu der Frage nicht äußern.
Okay, gut. Wir sind ja kein politischer Podcast, aber im fernen Kärnten hört man es wahrscheinlich eh nicht. Und das war ja das Stichwort, du warst ja auch schon mal hier und du hast mit Techno am See dort ja begonnen eigentlich.
Ja, genau.
Da war ich auch einmal und das waren eigentlich sehr, sehr nette Events. Ich denke mir gerade jetzt, wo überall diese Groß-Events und was weiß ich was, Open Airs aus dem Boden schießen, müsste das doch auch in Kärnten wieder möglich sein. Gibt es denn keine Locken, wo man das machen könnte?
Jetzt haben wir gerade über die Wut geredet. ich habe eigentlich mit Kärnten abgeschlossen. Das klingt jetzt ziemlich arg, aber ich habe dort so sehr gekämpft und 5 Jahre wirklich fantastische Open-Air-Veranstaltungen gemacht und dann irgendwann in der Wut resigniert, obwohl ich sogar weiter hätte machen dürfen. Ja. Aber wenn das mit so viel Widerstand verbunden ist und mit so viel Unverständnis, dann zieht man halt irgendwann weiter. Und jetzt bin ich in Wien einfach wirklich angekommen und mache da meine Partys.
Mhm. Oder wahrscheinlich manchmal sich manche gewünscht hätten, du würdest wieder in Kärnten Partys machen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
In Wien hast du natürlich das Ganze jetzt, hast du den See zum Wasser gemacht sozusagen und Techno am Wasser ist auch ein Format, das gerade wahnsinnig gut läuft. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was war der Hintergrund des Ganzen? Sonne oder Strobo, was ist dein Lebenstraum?
Ich würde sagen definitiv Sonne, mit ein bisschen Strobo nach 20 Uhr bis Mitternacht vielleicht, mhm. Aber dann ist schon genug. Wie ist dazu gekommen? Ich glaube einfach, man sollte immer das machen im Leben, was einen selber interessiert. Und als junger Erwachsener mit über 25 hat es mich dann irgendwann einfach interessiert, unter Tags zu feiern. Ja? Im Sonnenschein, smooth Beats, vielleicht später ein bisschen Party. Man darf, aber man muss nicht. Und eher ein bisschen den Fokus auf den Lifestyle zu lenken. Ja? Mhm. Mit Freunden unterwegs zu sein, gute Gespräche führen.
Du hast ja dann auch die Plattform Techno Vienna gegründet. Das ist natürlich, wie du schon vorher gesagt hast, eine einfache, aber doch klare Message. Techno Vienna klingt ja, das haben wir glaube ich beim letzten Podcast schon besprochen, ein bisschen wie eine hochoffizielle Organisation für Techno-Veranstaltungen. Hat sich aber dann mittlerweile doch eingebürgert und jetzt kennt sie jeder. Man weiß aber nicht unbedingt immer, wer dahinter steht. Jetzt weiß man es, jeder, der meinen Podcast hört, wird es jetzt wissen. Ob es gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Aber nein, es ist auf jeden Fall gewachsen und gewachsen und gewachsen. Was ist für dich Techno Vienna?
Ich glaube, Techno Vienna ist für mich persönlich eine Plattform für Menschen in Wien, die sich für Techno interessieren. Entschuldige, das ist jetzt total eine plumpe Antwort, aber das ist es eigentlich.
Hast du keine Angst vor der Techno-Polizei? Oder gibt es die nicht mehr? Ich glaube, die ist aufgelöst worden, die Behörde.
Ich glaube, was das Thema Technopolizei angeht, leben wir jetzt in einer spannenden Zeit, weil dieses ganze Genre-Fluide, was da aktuell passiert, schon irgendwie die Ernsthaftigkeit so verreißt, also verreißt in mhm. innerhalb der verschiedenen Musikrichtungen, dass eigentlich jeder tun und machen kann, was er will, ja. Zum Beispiel jetzt eine Disco-Nummer in einer Techno-Set mischen. Das ist
absolut richtig. Es haben sich auch diese vielen jungen Szenen, ich hatte heute die Ehre, mit einem großen Veranstalter eines sehr jungen Kollektivs zu plaudern. Und der hat auch gemeint, es war eigentlich dieser Umbruch nach Corona, als plötzlich so wahnsinnig viele junge Kollektive da waren, neuer Sound, härterer, schnellerer Sound da gewesen ist, dass wir Alte, und ich zähle mich da jetzt bewusst dazu, plötzlich ratlos dagestanden sind und sich gedacht haben, was machen wir jetzt? Wir wussten ja dann auch nicht mehr, wo soll man hin, wo soll man uns orientieren, wo sollen wir musikalisch andocken? Das hat dann lange gedauert. Wahrscheinlich sind einige daran gescheitert. Und diese beiden Bewegungen, die haben lange Zeit aneinander vorbeigelebt. Erst jetzt beginnt sich das ein bisschen aufzuweichen. Hast du das auch so wahrgenommen? Vielleicht holen wir mal die liebe Mela rein.
Ja, also ich habe ja selber erst nach Corona oder halt während Corona eigentlich auflegen angefangen. Und
kannst du angefangen haben.
Bin aber eigentlich dann, also fortgehen habe ich schon 2017, 18 waren so meine zwei Fortgehjahre bis 2019. Das heißt, ich hatte eigentlich das Glück, dass ich halt schon vorher viel erlebt habe in der Szene als Gast. Und ich glaube eben dieses schnellere, härtere, das kam dann halt wirklich von den Leuten, die noch gar nicht vorher fortgegangen sind. Mhm. Und einfach den ganzen Frust und den ganzen Ärger rauslassen mussten irgendwo. Und ich finde aber, jetzt wird es eh schon langsam wieder besser und die Leute werden wieder bunter, was ich total, also persönlich total schön finde. Die Musik wird auch wieder so ein bisschen emotionaler auch und mehr Happiness ist wieder da. Und das ist eigentlich total schön.
Obwohl die, ich habe es gerade im Intro gesagt, die harte Musikszene sicher nicht sich wieder auflösen wird. Sie wird einfach, aber auch das hat der mir heute ein bisschen bestätigt. Es wird halt alles wieder ein bisschen fokussierter. Der aufgewärmte Hit auf Trance, Hard Techno oder whatever, welchen Stil, wird halt irgendwann einmal auch Fahrt, weil da gehen irgendwann einmal die Hits aus. Wahrscheinlich, oder? Was sagst du, Christoph? Du bist ja selbst auch manchmal ein kommerziellerer DJ oder bist schon mal ein kommerziellerer DJ gewesen, bei Saunieren und Studieren zum Beispiel früher oder auch anderen Formaten.
Ich habe sogar ein besseres Beispiel, weil ich spiele ja als Resident einmal monatlich im Venus First 90s Club. Und da haben wir dann wirklich Britney Spears mit Backstreet Boys und ein bisschen Scooter.
Mhm. Bei unserem Kärntner Freund David Jarena.
Beim David, ja.
Ja, genau. Schöne Grüße von ihr, ich hoffe, er hört zu.
Aber ja, Grüße gehen raus an David.
Der hört ab und an zu.
Ja, der hört brav. Und Hitzballern ist halt Hitzballern. Es ist halt sehr leicht. Ich glaube, man macht sich sehr leicht, wenn man sich raufstellt und etwas spielt, was halt kommerziell breit funktioniert. Ich glaube, die hohe Kunst, ein Publikum zu begeistern, ist immer noch etwas vorzusetzen, was man vielleicht nicht kennt, aber berührt, ist halt meine subjektive Meinung. Ja.
Techno war ja mal explizit politisch und heute sagen viele, ich will einfach nur tanzen. Das explizit Politische hat sich längst irgendwie verduftet. Ist Techno für euch eher ein Safe Space zum Abschalten oder tragt ihr bewusst auch politische Botschaften in euren Events? Oder muss ein Event, ein Brand, zum Beispiel jetzt Techno Vienna, überhaupt Haltung zeigen?
Das Erste, was mir gerade in den Kopf kommt, ist die Regenbogenparade mit dem ganzen Pinkwashing von riesengroßen Konzerne. Was aber bei Techno Vienna intern ein Thema ist, will man dort was machen oder nicht, weil irgendwo macht es ja schon jeder. Ich glaube, was sehr wichtig ist für jeden Brand und was auch in Richtung politisch positionieren geht, das ist der Wertekompass. Ja? Und wenn man Werte nach außen trägt, dass man sagt, ja, wir wollen keine Diskriminierung jeglicher Art oder so, dann hat man sich damit ja schon irgendwo politisch positioniert. Ja? Mhm. Aber man muss es auch nicht überthematisieren, glaube ich. Ja.
Bei überthematisieren sollte man es eh nicht. Hast du auch, liebe Mann, Entschuldigung.
Ich habe eigentlich eine ähnliche Meinung dazu. Also für mich war es so, als ich in die Techno-Szene als ich die kennengelernt habe 2017, war halt immer die Szene sehr offen allen Menschen gegenüber. Also das ist halt mein Erlebnis und meine Erfahrung gewesen. Und es waren halt Menschen wirklich aus ganz unterschiedlichen Welten sind zusammengekommen. Und alle haben miteinander irgendwie in Frieden getanzt, irgendwie zur selben Musik. Und da war halt einfach das Gefühl von Verbundenheit da. Und ich habe es halt eben selten erlebt, dass damals irgendwer diskriminiert oder gejudged wurde. Und klar ist es irgendwo auch politisch, gerade wenn es darum geht, dass die Philosophie von Techno eben ist, dass man eben alle ethnischen Gruppierungen oder sexuelle Orientierungen oder egal aus welcher Schicht man kommt, aus welcher sozialen, dass eben alle dabei sein dürfen. Mhm. Und
Techno war ja auch immer ein bisschen Vogue. Und dieses Wort wird ja gerade fürchterlich angefeindet auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich wollen das Gewisse natürlich weiter so bleiben oder dass es so bleibt. Auch Stichwort Awareness und kulturelle Aneignung und was weiß ich. Ist das, glaubt ihr, auch eine Gefahr durch diese ganzen Strömungen, die jetzt durch Europa und die Welt geistern, dass man sich da irgendwann einmal wieder in diese Beliebigkeit verliert, dass alle diese Werte dann irgendwann einmal keine Bedeutung mehr haben könnten auf Raves, in Clubs, auf Partys?
Ich finde generell, also alles, was ins Extreme geht, egal in welche Richtung, ist für unsere Gesellschaft einfach bedenklich oder gefährlich auch. Aber Awareness in Clubs finde ich schon wichtig. Ich hatte das Gefühl, so früher, also zu meiner Zeit, wo ich fortgegangen bin, früher, vor ein paar Jahren.
Gehst du nicht mehr fort?
Naja, schon, aber...
nur noch beruflich, oder?
Ja, also fast, vor der DJ-Karriere.
Fast nur mehr.
Vor
also,
Corona.
Ich bin mittlerweile froh, wenn ich ein Wochenende mal Zeit für mich und meinen Freund habe. Was wollte ich jetzt sagen?
Ja, also
genau,
da
Awareness habe ich damals so erlebt, da haben irgendwie die Leute viel mehr aufeinander geschaut ein bisschen. Und ich habe mit meinem Kollektiv, mit YN, da habe ich vor 2 Jahren für mein Uni-Projekt, für meinen Masterlehrgang ein Awareness-Konzept geschrieben und habe eben mein Kollektiv involviert. Da haben wir dann für die Pyramide, ich glaube im November 23 war das, haben wir das dann umgesetzt mit meiner Projektgruppe von der Uni. Und eben YN hat jetzt auch, also bietet auch Awareness für andere Veranstaltungen an. Und das also kann schon wichtig sein, beziehungsweise einfach, dass man Präsenz zeigt und eben auch zeigt, dass jemand da ist, wenn man jetzt irgendwie Hilfe benötigt oder einfach nur, wenn es um Aufklärung geht.
Mhm.
Genau.
Dieser besagte Veranstalter, der hat mir heute auch einen ganz interessanten Input gegeben, hat gemeint, Awareness ist vielleicht dort wichtiger, wo die Musik extremer ist und wo die Leute einfach noch jünger und wilder sind und vielleicht dann nicht mehr so. Weil, ja, wir zum Beispiel mit unserem Kollektiv, wir beginnen ja erst jetzt so richtig über Awareness nachzudenken. Tatsächlich, muss ich auf Holz klopfen, hatten wir auch noch nie Probleme. Aber natürlich, wenn es alle machen, muss man es selber dann auch mal machen. Wie siehst du das, Christoph? Oder wie seht ihr das?
Wenn man sich als weißer, privilegierter Mann ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, das, was da abgeht gegenüber Frauen, schon arg ist, ja. Dass ich nicht nachts an einen Heim gehen kann, zum Beispiel, dass ich mich unwohl fühle. Oder das geht dann auch weiter, dass ich Geschichten gehört habe mit, ich war in einem namhaften Club, komme vom Klo raus und mir wird einfach irgendwo auf die Brüste gekrapscht oder aufs Hinterteil. Ich glaube, diese Awareness-Themen sind extrem wichtig. Mhm. Ja. Vor allem auch, dass wir einmal drüber nachdenken anfangen und drüber reden, dass es einen Diskurs gibt. Ja. Es ist... und das geht dann aber so weit, dass ich dann mit Leuten zusammensitze, mit älteren Generationen, und dann kommen auf einmal die ärgsten Geschichten raus, wie, ja, ich bin da von meinem Bruder und seinem Kumpel ins Zelt gesaut worden und ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber
ja, ja.
Ich verstehe das einfach generell nicht, warum man das macht. Ja.
Mir kommen ja auch immer wieder Leute unter, die so ein bisschen diesen alten Zeiten nachtrauern, als man einfach noch viel mehr machen konnte, weil auch diese Beweisaufnahme schwierig war. Heute mit Handys und der schnellen Verbreitung durch soziale Medien kann man natürlich viel, das hat alles Vor- und Nachteile, wir wissen es, aber natürlich den Vorteil, dass man solche Dinge vielleicht nicht mehr so schnell ungestraft machen kann. Und früher waren einfach viele Dinge dann schwer nachzuweisen.
Und es ist auch gut, dass viele Dinge, die früher normal waren, heute gar nicht mehr gehen. Ja, das ist so wie, ich komme aus Kärnten und wo ich 10 Jahre alt war, hat man noch behindert ein Schimpfwort gesagt. Und heutzutage ist das ein absolutes No-Go, Gott sei Dank. Ja. Und weil wir junge Menschen uns gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ob das jetzt korrekt ist, sowas zu sagen oder nicht. Ja, entschuldige mich jetzt auch für die Aussage dort.
Ich glaube, jeder weiß, wie du es jetzt gemeint hast. Ich habe in den letzten Wochen auch einige Beiträge und Features über Rechtsextremismus in der Clubszene gemacht. Die Enthüllungen über rechtsextreme Gruppen in der Wiener Szene haben ja viele geschockt. Was waren da eure ersten Gedanken dazu? Hat euch das überrascht oder war das eine Blase, von der ihr schon gehört habt oder noch nie gehört habt? Und wie kann man sich eigentlich als Veranstalter oder auch als DJ dagegen absichern, ohne dass man gleich zur Security Task Force wird? Vielleicht beginne ich jetzt mit dir, Mela.
Ja, also ich habe das eigentlich nur so nebenbei mitbekommen auf Insta über einen Post, wo sich eben der besagte Club geäußert hat und distanziert hat. Und also ich finde es halt absolut nicht passend und nicht okay, dass Rechtsextremismus in der Techno-Szene hat da eigentlich gar nichts verloren. Also,
ja, aber kann man da manchmal nicht in die Falle tappen?
Ja, ich glaube schon, es ist halt auch schwierig für einen Veranstalter, beziehungsweise wenn man vorher halt nicht weiß, was das für Leute sind, zu entscheiden. Man kann halt auf sein Bauchgefühl hören und man kann aber auch jetzt nicht als DJ vor jedem Gig, für den man eben gebucht wird, einfach nachforschen, welche politische Haltung der Veranstalter oder das Kollektiv hat. Was natürlich vorteilhaft wäre, es zu wissen. weil gerade was die rechte Szene angeht, finde ich, hat einfach überhaupt nichts verloren nirgendwo.
Bist du schon einmal angestreift? Ich meine, du bist ja auch einer, der ab und an Kollektive einlädt und wie gesagt, das Durchleuchten aller und jeden obliegt natürlich dann an einem selbst, aber kann man das überhaupt?
Also noch einmal auf die vorherige Frage einzugehen, wo ich dieses Posting vom besagten Club mitbekommen habe, hat mir das schon sehr beschäftigt, das ganze Thema, weil ich mir einfach gedacht habe, was wäre, wenn mir das passiert? Ja, weil ich habe von dieser Bubble noch nie was gehört. Ich kenne diese Protagonistinnen nicht, die dort aufschlagen. Ich habe auch diesen Artikel dann gelesen, wo es dann noch einmal tiefer gegangen ist und die mir dann nur so gedacht, what the fuck, das gibt's auch. Aber wenn man sich das dann auch durchliest und man sagt, jetzt in dem speziellen Fall, da ist jetzt ein Club, der jetzt auf Drucker versucht, Mieter zu finden und Veranstalter, es muss alles schnell, schnell gehen und dann kommt irgendwo über Personal irgendwer rein oder so. Ich glaube, das ist total schwierig. Ich kann jetzt nur ein Beispiel sagen. Es hat sich bei mir mal ein DJ beworben, der wirklich sehr rassistische Aussagen getätigt hat im Social Media öffentlich. Und den habe ich dann einfach gesagt, du, tut mir leid, aber Techno am See wäre jetzt kein Ort, wo ich die auftreten lassen will. Und der hat mich dann gefragt, warum? Und dann habe ich gesagt, naja, weil du Werte vertrittst, die gegen das Publikum gehen.
Ja. Also das war noch Techno am See, das heißt, das war Kärntner?
Es war Steirer, aber es ist egal.
Okay, kommen wir mal zu den Projekten, die du magst und zu den Freiräumen, die es in Wien eigentlich geben sollte. Wie beurteilt ihr die Lage der Wiener Clubszene im Moment, wobei jetzt das mehr auf die Freiräume gemünzt ist? Gibt es genug davon? Was fehlt euch? Braucht es mehr Open-Air-Locations und vielleicht ein Ende der Sperrstunde? Es gibt ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels mit diesem jetzt Ausweiten auf 23 Uhr, allerdings wieder nur für die ganz Großen. Und wir alle wissen ja, es ist in Wien schwierig. Man hat im Sommer die üblichen Verdächtigen auf der Donau und dann, das war es dann auch schon. Was sagst du da jetzt als Veranstalter und dann gern du, Ella?
Mhm. Ich muss da jetzt ein bisschen ausholen und
ja, hol aus.
Eigentlich eher kritisieren, weil man schon als alternativ elektronische Subkultur das Gefühl hat, dass man in dieser lebenswerten Stadt eigentlich eher unerwünscht ist. Man bekommt es ja mit von Arena und Co. Mhm. Oder wenn man in diversen Locations spielt, was auch Open Air oder Semi-Open Air sind, wie jetzt zum Beispiel ein Techno-Café im Volksgarten-Pavillon, dass es halt immer die Anrainer gibt und es gibt Beschwerden und man wird dann limitiert. Meiner Meinung nach gibt es viel zu wenig Freiflächen. Ja. Ich finde, da gehört viel mehr gemacht. Ja. Das ist vor allem auch, was die Akzeptanz angeht, uns als Kulturszene. Ja. Mhm.
Aber es gibt ja dann doch das Usus am Wasser zum Beispiel und Techno am Wasser ist am Usus am Wasser. Das war immer spendenbasiert und frei zugänglich quasi, wobei die Spende, ja, die wurde schon mehrmals erbeten, oder? Und jetzt ist es aber nicht mehr so, jetzt gibt es Eintritt.
Stimmt Nein, das? Also die Spende wurde nicht erbeten. Wir haben die Leute schon ein bisschen, ja, ich sag motiviert zum Spenden. Wir haben sie einen Sticker in die Hand gedruckt und eine Fizzas und einen Free Welcome Shot. Aber ich glaube, in dem Kontext ist es einmal wichtiger gewesen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine künstlerische Leistung einfach einen Wert hat. Ja, du hast eine Veranstaltung, du hast eine Produktion, da ist ein Security-Team vor Ort, da sind Reinigungskräfte vor Ort, Techniker, KünstlerInnen, Werbung, Marketing, Fotos, Aftermovie. Da ist so ein langer Rattenschwanz hinten und wenn man das einfach gut und qualitativ machen will, muss man halt vielleicht auch ein Geld dafür nehmen. Ja.
Spenden sind ja auch immer so eine Sache. Dann fragen viele ja oft, für was spende ich? Und man lockt halt auch ein anderes Publikum an. Nicht, dass man jetzt was gegen Leute hat, die vielleicht nicht viel Geld ausgeben wollen zum Ausgehen. Aber manche sagen ja auch, Gratis-Raves drücken die Gagen und entwerten die Clubnächte. Was sagst du da dazu?
Ich habe das ein bisschen mehr als im Großen und Ganzen als Sozialprojekt oder kollektivistisch gesehen, weil es gibt halt Leute, die sind broken. Vielleicht bin ich gerade nach Wien gezogen, bin Studentin, Und ich kann es mir gerade halt nicht so leisten oder habe halt genug Geld für meine 3 Bier und dann noch einen Eintritt brennen. Da wird es halt ein bisschen knapp. Und da finde ich die Idee mit einer Spendenbox eigentlich gut, dass die Leute, die ein bisschen stärker aufgestellt sind, eigentlich dann den Schwächern quasi die Teilnahme mit ermöglichen, weil die Kosten sind ja trotzdem da und müssen getragen werden.
Ja. Hat sich das Publikum jetzt verändert mit der neuen, sag ich mal, Miteintrittssituation?
Also meiner Meinung nach nicht. Wir haben die Nichtspender sogar mitgetickert. Das waren nur 50, 60 Leute. Das ist nicht so schlimm gewesen. Und wie gesagt, mein Team dort vor Ort hat da bewusst drauf geachtet und das waren halt wirklich Leute, wo du gewusst hast, hey, die wollen einfach eine schöne Zeit haben und kommt einer. Ja.
In Wien ging der Trend ja in den letzten Jahren, viele sagen sehr gut, dass das so ist, sehr stark in Richtung Diversität, liebe Mela. Wie bist du eigentlich selbst zum Auflegen gekommen? Das Auflegen ist ja für dich jetzt noch ein bisschen eine neuere Sache.
Ja, also ich habe richtig angefangen, nach Corona eigentlich in Clubs aufzulegen. Gelernt habe ich es während Corona. Also für mich war die Zeit sehr inspirierend, muss ich sagen. Da ich eben das Glück hatte, dass ich vorher schon viel unterwegs war. Somit ist mir eigentlich jetzt nichts entgangen. Und habe halt dann schon Bekanntschaften aus der Szene gehabt. Eben, und einige von sind eben dann zu Freunden geworden während Corona. Man hat sich halt schon getroffen. Und ein Freund von mir, der Aaron, der hat mir dann während Corona das Auflegen beigebracht, weil ich wollte halt, wenn wir uns getroffen haben, ich wollte immer einen DJ haben und habe gesagt, bitte, leg auf. Und er meinte so, mach's einfach selber. Und dann hat er es mir beigebracht und ich habe halt riesen Spaß dabei gehabt und habe mir eigentlich nie erwartet, dass ich jemals in Clubs auflegen werde. Also ich war einfach nur so daheim im Wohnzimmer und hatte meinen Spaß, die Musik zu mixen. Und eben dann nach Corona ist das alles von selber irgendwie so ins Rollen gekommen. Ich glaube, mein erster Gig war dann 2022, am 5.3. haben die Clubs wieder aufgesperrt, oder? Da habe ich dann im Kramladen aufgelegt, wobei mein allererster Gig war in Italien in einem Kloster 2021. Das war ganz das war wirklich ganz, ganz spontan. Und da war ich mega nervös und da haben sie mich gefragt, so ja, leg auf, wenn du DJ bist. Und ich so, ich bin kein DJ. Und
du hast ja italienisches Blut, oder?
Ja, genau. Ja.
Hab schon oft gehört, du sprichst perfekt Italienisch.
Italienisch, ja. Und auf jeden Fall, von da an ist dann alles schnell gegangen, wo die Clubs wieder aufgesperrt haben. War am Anfang auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, damit.
Und du bist aber ja auch sowas wie eine Nachwuchsförderin. Donnerdex.
Genau.
Erzähl mal, was ist Donnerdex?
Ja, Donnerdex ist eben ein Network für Flinter-DJs, wo eben Flinters gefördert werden, beziehungsweise es gibt eben immer wieder Workshop-Reihen, wo eben verschiedene Kurse dann stattfinden und eben auch Einzel- oder halt Coachings mit 2 Leuten. Und da bin ich eben Coach. Ich war aber selber bei der ersten Workshop-Reihe dabei.
Also was macht man bei so einem Workshop?
Also man lernt auflegen, man lernt eben, wie ein Setup funktioniert. Es gibt aber dann auch eigene Workshops für Recordbox zum Beispiel oder wie man eben eine Playlist auf Recordbox erstellt.
Und nicht die Anfängerfehler macht.
Wie man Set aufbaut und so weiter.
Seine eigenen Listen wieder löscht.
So ein Workshop hätte ich ja gebraucht, oft.
Und na, es ist auch wichtig, also es ist auch eine Plattform einfach, wo man Flinter-DJs einfach eine Plattform gibt oder halt einen Platz gibt, dass sie sich irgendwie selber weiterentwickeln können, was total wichtig ist und was mir persönlich auch damals geholfen hat, muss ich sagen.
Was sind eigentlich die typischen Hürden für dich, für Flinter-Artists, und was braucht es, damit es noch mehr Diversität auf Lineups gibt? Oder meinst du, dass es jetzt gerade passt, so wie es jetzt?
Ich finde, also es können immer mehr sein, aber ich finde auch, dass jedes Talent, also egal ob das jetzt männlich oder weiblich ist oder divers, dass jeder, der Talent hat oder gern auflegen möchte und das auch wirklich dann tut, dass der einfach eine Chance bekommen sollte, gefördert und unterstützt zu werden.
Das ist was Wunderschönes gesagt. Jeder, der Talent hat, das lasse ich mal so stehen, denn man darf ja auch durchaus sagen, manche haben keins und sind trotzdem bekannte DJs. Ja? Aber na, ob die jetzt, egal ob Mann oder Frau, by the way.
Ja, ja, voll. Das finde ich, das sollte generell niemand ausgeschlossen werden. Und was ganz, also was mir persönlich damals geholfen hat, ist Back-to-Back auflegen. Also ich habe damals immer wieder mit verschiedenen Leuten Back-to-Back aufgelegt. Das ist auch ganz was Intimes, finde ich. Und ein Geben und Nehmen. Und das hat mir gerade am Anfang sehr viel geholfen, weil ich halt mir einfach Dinge gut abschauen konnte von anderen. Und jeder hat halt seinen eigenen Stil oder halt seine eigene Art aufzulegen. Und jeder macht irgendwie, hat andere Skills, sage ich mal. Also gerade an junge, neue DJs, denen rate ich, legt es ganz viel Back-to-Back auf. Also okay, ist auch schön, ist auch
darf
voll.
Darf ich mal kurz einwerfen, ja, bitte, wie beeindruckt ich von den Hip-Hop-DJs bin, wie die scratchen und wie schnell die mixen und so. Das kann ich jetzt auch nicht als Haus-Techno-DJ. Das ist...
Ja, ist ein ganz anderer ja, Zugang. Und tatsächlich war das natürlich noch viel schöner zum Zuschauen, als das da noch mit Vinyl passiert ist. Weil jetzt mit den CD-Playern schaut es natürlich ein bisschen komisch aus und auch sehr technisch. Liebe Mela, du bist du hast schon vorher kurz angesprochen oder warst oder bist immer noch Teil des YN Collectives und jetzt aber auch offizieller Resident von Techno Vienna. Kann man das so sagen?
Genau, also.
Christoph, gibt es keinen Einspruch?
Keinen Einspruch, nein.
Du hast, wie war eigentlich dieser Sprung für dich? Gibt es Unterschiede in Awareness oder Vibes zwischen Kollektiv-Rapes und kommerzielleren Formaten?
Ich finde, es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt in einem kleinen Club auflegt vor einem kleinen Publikum oder eben, jetzt zum Beispiel letzten Freitag habe ich im Praterdom aufgelegt vor Indira Paganotto. Mhm,
da habe ich auch aufgelegt, aber nicht vor Indira Paganotto. Im kleinen, okay. Flashback. War aber nicht so voll.
Ja, also der Main Floor schon.
Ja, der war dann später voll. Ja.
Und es ist schon ziemlich cool, ist schon ein cooles Gefühl. Aber ich mag es auch total gern, wenn man einfach in einem kleinen Rahmen auflegt, wo man auch mit den Leuten ganz gut connecten kann.
Es ist dann schon ein bisschen eine Drucksituation, wenn man dann so vor allem so großen und einem wahrscheinlich noch unbekannteren Publikum als vielleicht jetzt, sage ich mal, im Kramladen, wo man die Leute kennt. Im Praterdom kennt man wahrscheinlich nicht so viele. Ich meine, die machen das gut. Die haben versuchen, da auch ein bisschen internationalen Flair reinzubringen. Und das Ganze auch mit der Wiener Szene ordentlich zu unterfüttern. Also das macht die liebe Anna schon ganz gut.
Ja, nein, es war wirklich, also ich fand es echt cool. Also tolles Event.
Lieber Christoph, du nennst dich ja selbstironisch den Mayor von Techno Vienna. Was genau regierst du da eigentlich? Und warum braucht Techno Vienna überhaupt einen Bürgermeister? Bist du da? Bist du da?
Ich muss das jetzt ein bisschen selber ins Lächerliche ziehen, weil... irgendwie damals bei Techno am See schon habe ich gesagt, ich bin halt der Captain von Techno am See und jetzt bin ich halt der Bürgermeister von Techno Vienna. Aber bitte tu mir da jetzt nichts eininterpretieren. Das ist einfach nur, es klingt besser als Gründer, CEO oder I don't know, WTF.
Ich bin CEO eines Techno-Kollektivs, genau. Das klingt auch immer, aber das bietet ja das Medium oft an, dass man das hinschreibt. Und dann verklickt man sie und schon ist man CEO. Du fährst ja auch Züge und veranstaltest im Nebenbei Events mit durchaus vierstelligen Zahlen. Wie schafft man diesen Spagat eigentlich? Und ist dir schon mal passiert, dass du nach einer Veranstaltung fast eingeschlafen wärst?
Nein. Die gute Nachricht für alle da draußen, die nicht mit dem internationalen Bahnverkehr vertraut sind, würde der Lokführer einschlafen oder einen Herzinfarkt haben oder irgendwie ein anderes Gebrechen, der Zug wird von selber stehen bleiben, weil das ist dieses berühmte Fußpedal, wo man mal draufsteigen muss, alle 30 Sekunden. Aber um die Frage zu beantworten, ich trenne meinen Brotjob und mein DJ-Live oder Veranstalter-Live sehr straight. Ist eine irrsinnige logistische Herausforderung, weil man halt Regenerationsphasen einplanen muss.
Also du gehst nicht nach dem Event gleich Zugfahren?
Nein.
Du hast ja auf Social Media manchmal recht offen über deine Rolle und deine Privilegien als weißer, männlicher Veranstalter gesprochen. Bewusst als Weißer oder Weiser. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um oder wie gingst du mit Kritik um? Ja. Manchmal hast du ja auch recht tief reingegriffen, sozusagen.
Ich glaube, ich kann mittlerweile besser mit Kritik umgehen, weil ich gelernt habe, nicht alles persönlich zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das war so für mich ein bisschen der Schlüssel, dass es Themen gibt, die uns auf der Welt beschäftigen, aber man muss das dann immer nicht gleich auf sich reflektieren oder projizieren, falsches Wort. Ja, es ist dementsprechend, ich glaube, ich bin ein Mensch, wenn man mich kritisiert, würde ich wie die meisten von uns einmal zuerst so zumachen und so, oh, okay, reagieren. Aber wenn ich dann ein bisschen drüber nachdenke und mir selber Zeit gebe, bin ich dann schon sehr lernfähig auch. Ja.
Du machst jetzt nicht nur Techno am Wasser, sondern auch andere Dinge. Man kann oder man merkt ja auch, dass du mit Techno Vienna auch bewusst manche Formate unterstützt, promotechnisch. Da wäre jetzt auch, oder da war es ja auch, dass du mal mit der queeren Partyreihe Circus kollaboriert hast. War das ein bewusster Schritt in Richtung Diversität oder einfach die logische Konsequenz aus dem, was Techno Vienna heute ist?
Also erstens einmal, es ist eine laufende Kooperation. Krawall und Liebe in der Arena Wien. Kommen noch Termine, haben wir ein cooles Booking auch schon vorbereitet. Und wie ist das Ganze zustande gekommen? Die Tamara Mascara ist eine alte Freundin von mir, ja, weil ich war einmal, das ist jetzt echt ein bisschen peinlich, dass ich das sage, aber wo ich jung war, war ich einmal bei einer Modelagentur unter Vertrag. Und die Tammy hat mich damals geschminkt fürs Fotoshooting und von dort kennen wir uns. Und ja, sie hat mich dann angerufen und sagt, du Christoph, wir würden gerne in der Arena Techno-Party machen. Du hast irgendwas mit Techno zu tun, kannst du mir helfen? Und ich sag, ja, passt, du hast genau die richtige Person am Ohr, wir haben Techno Vienna. Und hat sich dann relativ schnell eine gute Kooperation ergeben.
Das heißt, das macht Tamara Mascara in der Arena und gibt es da schon einen Folgetermin jetzt?
Ja, ich weiß ihn aber jetzt wirklich nicht auswendig.
Man kann nachschauen.
Aber es ist noch nicht öffentlich, deshalb würde ich eh nichts spoilern.
Okay, und dann gibt es aber auch noch andere Dinge, eben das Techno Picknick. Das ist am Vienna City Beach Club, richtig?
Ja, das Techno-Picknick gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe das jetzt rebrandet, um es ein bisschen an Techno am Wasser anzunähern. Ja, Techno am Wasser ist ja jetzt mittlerweile zum Eventformat geworden, wo wir jetzt schon Vorverkauf und Eintritt nehmen. Ist ein bisschen exklusiver geworden aufgrund der hohen Nachfrage. Und das Techno-Picknick wurde jetzt umgebrandet zu Techno am Beach.
Ah ja, genau, ja, so ist es.
Und da ist der Eintritt frei. Also einfach kommen und genießen.
Geht bald los jetzt, nicht?
Es geht am 18. Mai los, das ist der erste Termin. Und um das noch anzufügen, Techno-Picknick war ein Produkt von Corona, wo es noch darum gegangen ist.
Mit da hatten wir den Podcast damals, glaube ich.
Genau, mit den fix zugewiesenen Sitzplätze und ja, ein Techno-Picknick am Vienna City Beach Club, wo du dann eigentlich in einer Location Plätze hast, was nichts mit Picknickdecken und einem Picknick zu tun haben, ist sehr unauthentisch und da kritisieren wir jetzt einmal ein bisschen selber und deshalb der Rebrand zu Techno am Beach war ein logischer Schritt und ein guter, hoffentlich.
Ja, dann würde ich am Schluss noch gerne die Mela fragen, als aufstrebender DJ in einer männlich dominierten Szene, wie gehst du mit Projektionen oder Erwartungshaltungen um? Gibt es Dinge, bei denen du bewusst Grenzen setzt? Musikalisch, persönlich?
Naja, also Erwartungen, die passieren ja bekanntlich immer auf unseren Wünschen und Erfahrungen und auch gesellschaftlichen Normen. Und ja, die beeinflussen dann unbewusst oder bewusst auch unsere Realität und formen sie und automatisch unsere Erwartungen. Aber was für mich wichtig ist, wo ich wirklich also auf alle Fälle Grenzen setzen würde, wenn es eben um Rassismus oder um Ausgrenzung, Diskriminierung und vor allem auch Rechtsextremismus oder generell alle Arten von Extremismus geht. Ich versuche da auch sehr auf mein Bauchgefühl zu hören und auch darauf zu vertrauen. Genau, und bei Dingen eben, wo ich selber einfach nicht fühle, auch Nein zu sagen.
Ja, da sind wir eigentlich am Schluss. Ich danke euch. Glaubst du, Christoph Wermer wird der Sender Liebesbriefe kriegen, weil ich dich heute eingeladen habe?
Ich weiß nicht. aber ich möchte einfach ganz liebe Grüße an alle Menschen da draußen schicken, die mich mögen und auch an die mich nicht so mögen. Vielleicht lernen wir uns ja noch mögen kennen.
Genau. Und an alle Hobbyhistoriker, die oft Zitate wirklich falsch einordnen. Das war's von mir. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Zeit und für die Geduld.
Es war, danke dir auch für die Einladung.
Und es war wie immer sehr spannend. Alle da draußen, die bisher durchgehalten haben. Ich würde mal sagen, wir verlosen zweimal zwei Tickets für das nächste Techno am Wasser. Christoph, was sagst du? Ich habe dich jetzt einfach überfallen.
Wir sind zwar schon fast ausverkauft, aber wenn du jetzt einen Vorschlag machst, wie wir das auslosen, bin ich dabei.
Ja, wir werden einfach so auslosen, dass die, die den Podcast bisher gehört haben, an uns was schicken sollen. Wir können es aber auch gern für den übernächsten machen. Wann ist das nächste?
Nein, nein, es geht sich schon noch aus.
Also es geht sich aus. Also alle, die zugehört haben, es geht sich aus. Schreibt uns auf allen Kanälen. Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal letztendlich. Clubkultur-Podcast. Bitte liken. Und ihr könnt auch dorthin schreiben. Eigentlich wollen wir das eh, dass ihr dorthin schreibt. Aber ihr könnt natürlich auch an den Sender schreiben. Vorteile hat man allerdings, wenn man auf Instagram schreibt. Ja, und ihr hört natürlich den Podcast lange noch nach auf allen Kanälen, auf denen es Podcasts gibt. Liebe Mela, lieber Christoph, das war's. Dankeschön, den Sommer, Bussi.
Dankeschön.
Ci vediamo.
Servus und danke, Rudi.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.